Ja, lieber Sigi, liebe Margret, liebe Leute vom DIS, ich möchte euch, ich weiß gar nicht, ob da von uns was hängt, ich glaube nicht. Ich überbringe unsere Glückwünsche, also wie schon gesagt, der Diskurswerkstatt Bochum-Dortmund und der Zeitschrift Kulturrevolution mündlich, direkt hier, jetzt. Und da freue ich mich wirklich ganz besonders, euch zum 20. Jahrestag gratulieren zu können. 20 Jahre, mein Gott, wie lange ist das? Dass unsere Geschichte sozusagen, die führt sich immer so ein bisschen parallel. Also wir sind jetzt gerade 25 Jahre. Und je weiter das dann vorwärts geht, umso kleiner wird der Unterschied zwischen dieser 5 Jahre. Und die größte Zeit, wie man sieht, haben wir ja auch schon gemeinsam sozusagen gearbeitet. Und dazu will ich ein paar Worte vielleicht noch hinzufügen. Ich möchte ausgehen von einer Anekdote, die wir jetzt gerade vor kurzem bei einer Tagung in Augsburg von Diskursanalytikern, das war eine offizielle Tagung, also im universitären Bereich, da erlebt haben. Bei der Gelegenheit kam es nämlich dann doch an einem bestimmten Punkt, ich will nicht sagen zu einer Kontroverse, aber es wurde so einfach mal artikuliert in einem Vortrag, dass es ja eine Kritik gibt, nicht nur am DIS, wie ich gleich noch ausführen werde, aber erstmal schon am DIS, und zwar deshalb, weil sich das eben kritische Diskursanalyse nennt, und diese Kritik sagte, das ist nicht wissenschaftlich. Ja, Wissenschaft kann nicht einfach von vornherein sagen, sie ist kritisch. Sie muss objektiv sein und dann sieht man ja, ob das Kritik ist oder nicht Kritik. Und ja, so in dieser Richtung ging das. Wir von der Kulturrevolution oder ich jedenfalls persönlich habe auch nie gesagt, dass ich kritische Diskursanalyse mache. Ich sage einfach, ja, ich mache Diskurstheorie, angewandte Diskurstheorie. Aber, und das führte dann doch auch zu einem Lacherfolg dort in Augsburg, ich konnte dann sagen, dennoch ist es mir auch gelungen, von dem Martin Wengeler da angegangen zu werden und unter die sozusagen unwissenschaftlichen und ideologielastigen Theorien gezählt zu werden. Daran sieht man, dass wir also sozusagen, ja, fast schon preußisch könnte man das sagen, getrennt marschieren, manchmal aber vereinschlagen. Und das eben seit 20 Jahren. Und das soll, ja, wie es dann in 20 Jahren aussehen wird, das wird, glaube ich, wenn man realistisch ist, nach uns, jedenfalls nach mir sein. Aber ist ja eben auch schon ein paar Mal gesagt worden, das muss weitergehen und ich glaube, die nächsten 20 Jahre mindestens muss das weitergehen. Unsere Gemeinsamkeit, die hat Sigi eben auch schon angesprochen, indem er sagt, das ist eine gewisse Form von Autonomie, oder er sagte, wir arbeiten frei. Mit Antonio Gramsci, auf den wir uns ja auch beide häufig beziehen, kann man sagen, die Übereinstimmung liegt darin, dass wir nicht der kulturellen Hegemonie angehören, von ihr abhängig sind, sie unterstützen oder auch sozusagen stillschweigend voraussetzen als Rahmen, den man nicht überschreiten darf. In dem Maße sind wir also, glaube ich, beide bei allen Unterschieden jetzt im Konkreten autonom, unabhängig. Und für die beiden Projekte ist es ganz notwendig und Vorbild hin, Vorbild her. Gerade jetzt, da wollte ich gleich auch noch kurz drauf eingehen, wird es immer wichtiger, dass es solche in dem Sinne unabhängigen, von der kulturellen Hegemonie unabhängigen Instanzen, Initiativen und sogar Institutionen, wie das dies gibt. das ist vielleicht in den letzten 20 Jahren nicht immer in dem Maße klar gewesen, dass dies hat, wie Sigi ja ausgeführt hat, sich zunächst mal da die Rechtsextremen und ähnlichen Tendenzen vorgeknöpft, die ja sozusagen nach rechts außerhalb der kulturellen Hegemonie unseres Landes, unserer Gesellschaft liegen. Und insofern gab es sicherlich Phasen, wo man sagte, naja, ist es eigentlich notwendig, dass es solche unabhängigen Institutionen gibt? Kann das nicht die normale Uni zum Beispiel auch leisten? Und stellen wir DFG-Anträge, kriegen wir Projekte und so. Können wir doch alles machen, können wir doch irgendwie schaffen. Ich glaube, das muss man sich heute abschminken. Und jeder sieht, dass wir uns das abschminken müssen. Seit nicht nur in der Gesellschaft allgemein, in der Politik, besonders in der Sozialpolitik, sondern auch in der Uni die Reformen wüten. So muss ich das mal ausdrücken. Was heißt das nämlich, dass diese Reformen da wüten? Sigi hat auch eben als Hintergrund Bertelsmann schon genannt, sprich konkret in diesem Falle CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung und nicht CHE. Ich glaube, diese Unabhängigkeit wird jetzt lebenswichtig wegen dieser sogenannten Reformen. Denn was passiert da? Die Einheit von Forschung und Lehre, die ja ein gutes Prinzip von Humboldt war, das war nur, zu wenig Leute konnten das genießen. Ja, das war elitär eingegrenzt und man hätte das eben ausdehnen müssen. Aber dieses Prinzip, das ist ja für jede Forschung und jede Lehre, die den Namen wirklich verdient, eigentlich unabdingbar. Und genau das wird jetzt also zerstört, wird massiv zerstört. Und was setzt man an die Stelle? Also man dualisiert jetzt die Universitäten, heute gerade im Radio, 6 weitere Exzellenzunis sind aus der Taufe gehoben worden, jetzt haben wir also 9. Und übrigens, Bochum ist gescheitert, ja, sollen wir da jetzt also traurig sein, dass das Ruhrgebiet keine Exzellenzuni durchgekriegt hat. Ich glaube, wir sollten das lieber so ein bisschen analytisch sehen, unter anderem diskursanalytisch. An die Stelle einer wissenschaftlichen Ausbildung, gerade auch schon im Grundstudium, mit dem alten Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre, wird uns jetzt sowas angeboten, ich möchte das nennen, das ist sowas wie Fast Food, ja? Das ist Fast Knowledge, ne? Das ist Fast Market Knowledge. Ne? Das ist, also erstmal muss das fast gehen, dann muss es standardisierbar abrufbar sein, muss nach Möglichkeit auch computerisierbar abrufbar sein, irgendwie mit E-Learning oder so. Haben wir sowieso nicht genug Lehrkräfte, also kann gleich Bertelsmann einsteigen, macht das irgendwie mit Programmen und E-Learning. Und natürlich ist dieses Wissen, muss Geld bringen irgendwie. Was kein Geld oder aber angeblich kein Geld bringt, das gehört nicht zu diesem Knowledge dazu, das brauchen wir überhaupt nicht. Dafür brauchen wir auch keine Universitäten. Wir haben, also ich sage jetzt mal wir, DIS und Kulturrevolution gemeinsam, wir sind ja immer noch ein bisschen radikaler gewesen als Humboldt. Wir sind ein bisschen weiter noch gegangen als Einheit von Forschung und Lehre. Nur wir haben sowas eigentlich gemacht, wollen wir Einheit von Forschung und Praxis, inklusive politische Praxis. Und das haben wir eben nicht getan, wie manche uns kritisieren, weil wir immer so eine rote Fahne unbedingt schwenken wollen und aufpflanzen wollen, auch wo sie nicht hingehört, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. Das muss man sich klar machen, denn wir sollten, glaube ich, diese Kritik umdrehen und die Beweislast umdrehen. Es ist nicht die Frage, ob wir zu kritisch sind oder ob wir zu politisch sind und ob wir Politik mit Wissenschaft vermengen oder so, sondern umgekehrt ist es so, dass diejenigen, die meinen, sie könnten die Politik raushalten aus der Wissenschaft, dass die ein großes Erkenntnishindernis aufrichten. Die richten ein wissenschaftliches Hindernis auf, denn man muss sich dann ja immer sozusagen immer wieder fragen, oh Gott, jetzt mache ich hier, was jetzt gleich der Clemens zeigen wird, ich will hier die FAZ irgendwie analysieren, ich will eine Diskursanalyse machen. Ja, bin ich da schon nicht wieder in der Politik? Ja, dann muss ich das leider fallen lassen, dieses Projekt. Das ist dann schon wieder zu politisch. Ja, also so muss man das doch sehen. Man muss das umdrehen. Es ist wirklich dieser sogenannte Apolitismus und diese sogenannte Objektivität in diesem sogenannten Sinne ist ein Erkenntnishindernis, ist ein Hindernis für wissenschaftliche Arbeit und für wissenschaftliche Projekte. Das haben alle die mit unseren beiden Projekten in den letzten 20 oder 25 Jahren zu tun hatten, die daran mitgearbeitet haben, die haben das selber erleben können und die braucht man nicht zu überreden. Die sind alle jetzt überzeugt, das ist denen klar. Es gerade diese Art Wissenschaft führt wissenschaftlich auch weiter, führt gerade wissenschaftlich weiter. Und damit will ich also zum Schluss meiner kurzen Bemerkungen kommen. Gestern kam Ulla Linkher, meine Frau, die heute sozusagen innerlich dabei ist und auch ihre Grüße überbringt, wie auch alle anderen bekannten Leute von unseren Projekten, also Rolf Bahr hat mir das auch nochmal gesagt, und Matthias Thiele, die sind alle innerlich dabei. Also Ulla kam gestern aus Wuppertal. Wuppertal ist pleite als Uni und zieht daraus folgenden Schluss, macht keine irgendwelchen Studienbeschränkungen, und dadurch hat es jetzt eine Steigerung von 66% an Erstsemestern gekriegt seit dem letzten Jahr. Da stehen irgendwie jetzt 1000 oder noch mehr junge Frauen hauptsächlich auf der Matte, die also Lehrerinnen werden wollen. Die sind abgewiesen worden in Düsseldorf, in Köln und so weiter, in der ganzen Umgebung. Und die kommen dann alle nach Wuppertal. Und der Rektor von Wuppertal, der hat gesagt, er hat da gemischte Gefühle dabei. Einerseits ist es toll und vor allen Dingen ist toll, man sieht hier, die Studiengebühren sind überhaupt nicht abschreckend. Ja? Andererseits ist es natürlich auch ein Problem für die Uni Wuppertal, nicht? Weil sie hat ja jetzt nicht plötzlich für 1000 neue Leute auch entsprechende Lehrkräfte. Ja? Woher sollen die auch kommen? Und das heißt also, dass diese 1000, und die stehen ja nur für Hunderttausende in der ganzen Bundesrepublik, Erstsemester, die jetzt also zahlen müssen und die, ja, die kommen und meinen, sie kriegen da jetzt Wissenschaft geboten und die nicht an Exzellenzunis sind, sondern an den, ja, den jetzt übrig gebliebenen normalen Unis, die werden ja in Kürze fürchterlich desillusioniert werden, die werden ja fürchterliche Enttäuschungen erleben, die werden sehen, dass ihre Seminare überfüllt sind, dass sie keine Lehrkräfte haben und dass ihnen diese Fast-Food-Wissenschaft da geboten wird, wo sie im Grunde nichts bei lernen werden. Ja, es wird ihnen vielleicht auch ab und zu ein Entertainment geboten werden, es werden ihnen Filme gezeigt werden, Videos und so weiter. Und wenn sie dann nach 6 Semestern, wo sie dann fertig sein soll, berufsfähigen Abschluss haben, Bachelor, wenn sie dann sehen, ja, was haben wir eigentlich gelernt, ja, dann diese Generation wird betrogen, das müssen wir doch sehen. Und an diese Generation müssen wir irgendwie versuchen heranzukommen. Und das DIS hat das schon in hohem Maße geschafft, finde ich, und ist da wirklich in dem Sinne, würde ich sagen, vorbildlich. Und alle entsprechenden Initiativen, wir von der Kulturrevolution auf jeden Fall auch, wir müssen auch diesen Weg gehen. Und wir müssen diesen vielen enttäuschten jungen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen dann zeigen, dass Diskursanalyse, ob nun kritisch sie sich immer nennt oder ob sie es nur ist sozusagen, genau das ist, was ihnen vorenthalten wird von diesen sogenannten Reformen. Und dass sie Wissenschaft über diese Möglichkeit noch kriegen können, und sei es auch durch Lektüre der Texte oder der Zeitschriften, aber natürlich sehr stark dann und am besten durch solche Projekte, wie ihr das immer gemacht habt. In dem Sinne wünsche ich euch, dass ihr weiter und gerade erst jetzt recht in die nächsten Jahre gehen könnt.